Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann-Josef Barken. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Das sind rund 260 Unternehmen, die überwiegend mittelständisch geprägt sind. Wir begrüßen hier immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute geht es um die Zukunft der nachhaltigen Tierhaltung und Tierernährung und wir wollen eine Momentaufnahme nach dem Politikwechsel wagen. Und das machen wir anlässlich unserer 25. Jahrestagung in Berlin. Sie hören jetzt die Aufzeichnung eines Gespräches von mir mit Dr. Franziska Kersten, der agrarpolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und ja, es war ein kurzweiliges Gespräch vor rund 300 Gästen in Berlin bei der Jahrestagung. Und zwar am 11. September 2025, mitten in den Haushaltsberatungen für 2026 und damit auch während vieler Entscheidungen rund um die Agrarpolitik.
Ich möchte gerne hier auf der Bühne begrüßen die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Franziska Kersten. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind und ich darf Sie kurz vorstellen. Frau Dr. Kersten ist gebürtig aus Lutherstadt Wittenberg. Und er hat eine Berufsausbildung mit Abitur zur Rinderzüchterin gemacht, dann ein Studium der Veterinärmedizin abgeschlossen in Leipzig, danach, glaube ich, schon in die SPD eingetreten, also schon lange in der SPD, war Amtstierärztin im Kreis Heinsberg in NRW und hat dann auch in verschiedenen Funktionen im Umweltbereich gearbeitet, im Bundesumweltministerium. Dort war sie für den Bereich Natur- und Umweltschutz in der Landwirtschaft verantwortlich, von 2019 bis 2020 Vizepräsidentin des Umweltbundesamtes und seit 2021 ist sie jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD und dort ist sie seit jetzt der Wahl oder seit Abschluss der Wahl Sprecherin der SPD-Fraktion für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Räume und somit natürlich auch Mitglied im gleichnamigen Ausschuss. 120 Tage ist der Minister jetzt im Amt, ist die Regierung im Amt. Wie läuft's denn? Wie ist die Stimmung in der Regierung im Agrarbereich?
Ja, also ich erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Vorstellung, die wirklich fehlerfrei war. Sehr schön. Es wird manchmal ein bisschen irgendwie was durcheinander gebracht, aber es war alles korrekt. Wie ist die Stimmung? Na, die ist schon angespannt. Wir haben jetzt Dienstagmorgen erfahren, dass es jetzt schon auch nochmal ruckelt mit dem, was wir an Stallumbauten vorhatten. Und da haben wir noch keine Lösung. Wir haben jetzt bis vor einer Stunde auch noch mal zusammengesessen, was wir da machen. Und ich denke, wir werden uns da noch irgendwie finden müssen. Aber es ist natürlich, Regierung ist noch was anderes als die Fraktionen und Koalition. Und dann noch mal einer, der in der Regierungspartei praktisch Minister ist. Also das sind so alles Abstimmungsfragen, die man nicht in den nächsten 5 Minuten so klärt. Also wir sind fleißig und wir hoffen, dass wir da jetzt bald auch Antworten geben können.
Jetzt sind Sie ja wieder in der Regierung, kann man sagen. Beim letzten Mal waren Sie es auch. Das Landwirtschaftsministerium ist damals von den Grünen geführt worden. Was ist die Änderung? Welche Veränderung spüren Sie für Ihre Arbeit?
Ich spüre gar nicht so eine große Veränderung für meine Arbeit, weil immer wenn Sie nicht das Haus der Farbe der Partei, wo Sie drin sind, vertreten, dann werden Sie schon freundlich bedient, aber doch nicht so in die Interna eingeweiht. Also man muss schon seine parlamentarische Aufgabe wahrnehmen und dennoch habe ich nicht so einen dollen Zugriff auf das, was im Ministerium passiert. Also man muss realistisch sein. Das haben wir bei den Ministerien, die uns zugeordnet sind, glaube ich, ist einfacher. Aber da ist jetzt für mich schon vielleicht eine gewisse andere Denkweise dahinter. Wir haben schon mit der Ampel hatten wir sehr viel vor und sind dann bei verschiedenen Fragen gescheitert, weil die FDP da nicht mitmachen wollte. Dann hatten wir andere Vorstellungen als die Grünen und das war dann ein bisschen ruckelig. Wir haben die Koalitionsverhandlungen jetzt dazu genutzt, uns erstmal zu verständigen, dass wir eigentlich möglichst gemeinsame Ziele angehen wollen und uns da auch was gönnen, wenn man mal so sagen darf. Dass wir also nicht uns in irgendwelche ideologischen Kämpfe verstärken, sondern dass wir auch sagen, dass gerade der ländliche Raum sehr viel mit dem zu tun hat, was wir politisch entscheiden. Und wir dürfen das nicht so aufgeben, denn wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen, das schwebt auch so über allem, dass wir bis dahin Perspektiven für die Landwirtschaft haben und Perspektiven auch für die Leute, die im ländlichen Raum leben. Und das sollte uns eigentlich alle in der Koalition weiter nach vorne bringen.
Was bedeutet das jetzt konkret für die Politik? Haben Sie sich für diese Zeit klare Ziele gesetzt in der Umsetzung? Es gibt ja dann auch Schwerpunkte, die immer wieder so manifestiert werden. Aber schildern Sie mal für uns, was Sie sich so hauptsächlich vorgenommen haben für diese Zeit. Okay, diese Rückvergütung ist jetzt gerade beschlossen worden, dass das wieder geändert wird. Was sind sozusagen so die Kernthemen, mit denen Sie bis zum nächsten Frühjahr erfolgreich sein wollen, um dann tatsächlich das zu erreichen, was Sie gerade eben geschildert haben, nämlich dass Bürger auch bei Wahlen überzeugt werden können?
Ja, also erstmal wollen wir stabile Rahmenbedingungen wirklich für die Branche schaffen und wir wollen auch die Wertschätzung gegenüber Landwirtinnen und Landwirten so hochhalten. Das ist wirklich, dass die merken, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und anerkennen. Und wir wollen mit verschiedenen Punkten, wir wollen das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, auch wenn ich gerade von Herrn Schipplage gehört, so ein bisschen wieder abgeschafft werden. Es gibt auch genug LEH-Mitglieder oder Vertreter oder auch die großen Schlachtbetriebe, die sagen, wir brauchen das, wir wollen das, wir müssen es nur praktikabel gestalten. Wir wollen also die Tierhaltungsumbau zum Erfolg führen. Also haben wir jetzt gerade so ein bisschen in die Hacken bekommen, weil die finanzielle Forderung nicht untersetzt wird oder Förderung nicht untersetzt wird, so wie das vielleicht notwendig wäre. Aber wir wollen im Prinzip auch ans Bau- und Emissionsrecht rangehen, um das, was vielleicht der Fehler war, weshalb so wenig Leute den Mut hatten, in Stallumbau einzusteigen, dass das irgendwie eine Planungssicherheit gibt. Das wäre einfach der sinnvolle Weg. Wir wollen aber auch eine Tiergesundheitsdatenbank etablieren, weil ich denke, dass wir sehr viele Daten erfassen und wir müssen so eine Art auch Rechtfertigung schaffen, dass wir, wenn wir Tierhaltung, Tierwohl fördern wollen, müssen wir einen gewissen Überblick haben, woran man das festmachen kann. Und Indikatoren sind schon mit Tierwohl verbundene, auch Tiergesundheitsdaten und da irgendwie eine vernünftige Lösung zu finden, dass man nicht eine Transparenz bis in den letzten Stallwinkel, aber schon eine Bestandseinschätzung vornehmen kann. Wir wollen auch auf jeden Fall eine Proteinstrategie erarbeiten, sowohl pflanzlich als auch tierisch, denn wir wollen heimische Eiweißpflanzen stark fördern. Das hat auch Biodiversitätsaspekte, aber das wäre so ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was mir jetzt der Vorredner hier dargestellt hat, ist es mir noch wichtiger oder dringlicher, erscheint es mir noch dringlicher. Wir müssen das Düngerecht anpacken. Wir haben jetzt die Stoffstrombilanzverordnung aufgehoben, aber wir müssen dazu natürlich irgendwie ein Instrument schaffen, dass also Betriebe, die gewässerschonend arbeiten, dennoch ihrer oder vielleicht von ihrer landwirtschaftlichen Nutzung nicht so eingeschränkt werden, dass sie da praktisch nicht mehr das herstellen können, also Qualitätsweizen und E-Weizen und so weiter. Da müssen wir irgendwie ein Instrument schaffen. Das ist also eine sehr wichtige Aufgabe und da ist die Wirkungsmonitorverordnung jetzt gerade in der Bearbeitung und wird hoffentlich bald uns vorgelegt. Wir wollen auch die Pflanzenschutzmittelzulassungssituation verändern. Wir haben die Gras-Schilfsflügelzikade, die gerade auch in meinem Bundesland sehr viel Sorgen macht und alles, was damit verbunden ist, gibt ja wirklich auch Ernteeinbußen und vielleicht auch die Erwartung von dem, was noch kommen kann, macht uns nicht froh. Und da müssen wir wirklich schauen, wie wir das besser hinkriegen, dass wir vielleicht da auch ein Management hinbekommen, dass wir vielleicht nicht von Notfallzulassung zu Notfallzulassung eilen, sondern uns die Verfahren anschauen, wo es da möglicherweise hakt. Da ist jetzt, glaube ich, im Bundeslandwirtschaftsministerium auch eine Kommission eingerichtet. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich da näher mit zu beschäftigen, aber ich würde dann auf jeden Fall das mit anschauen, weil das eines meiner Berichterstatterthemen ist. Dann haben wir natürlich auch Weidetierhaltung, die wir fördern wollen. Das ist auch wirklich ein Schwerpunkt. Und dann haben wir die Debatte zum Wolf. Da wird also einmal das Bundesnaturschutzgesetz verändert werden und das Bundesjagdgesetz. Und das ist in den Ministerien gerade in der Ressortabstimmung. Wir haben auch die gemeinsame Agrarpolitik als wichtigstes Förderelement für den ländlichen Raum. Da müssen wir auch jetzt schon uns mal Gedanken machen, wie wir die Förderperiode ab 28 gestalten wollen. Da sind die Verhandlungen gerade am Anfang. Wir haben, glaube ich, in 2 Wochen da schon einen ersten Dialog in Brüssel dazu. Und wir werden sehen, wie wir da diese Ziele, die wir eigentlich damit verbinden, auch wirklich in der DGRI Agri und auch in der Santé anbringen können, um da möglicherweise die Interessen von Deutschland auch groß machen zu können. Wir wollen aber auch die Stärkung der Produzenten in der Lebensmittelkette durch das Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz stärken. Wir wollen also da schauen, dass wir da einen Ombudsmann, dass also bestimmte Sachen, wenn nicht real oder nicht faire Lieferbedingungen ausgemacht werden, dass man sich da melden darf und dass sich vielleicht das dann nochmal anzuschauen, weil ich denke, das ist so ein bisschen für die auf Augenhöhe zu verhandeln, dann für den Erzeuger und dem wirklich Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, ist es für uns ein wichtiger Schritt. So, und dann haben wir natürlich Ökolandbau wollen wir erhalten und stärken und wir wollen Digitalisierung und Automatisierung nach vorn bringen. Wir wollen also schon, ja, wie war das mit dem Internet an jeder Milchkanne? Wir haben gerade die Debatte im Plenum gehabt und Frau Bär als zuständige Bundesministerin hat eigentlich eine sehr zuversichtliche Agenda verkündet, dass wir also schon das hinkriegen, dass Deutschland eine Abdeckung mit vernünftigem Internet, ich glaube, von 99% erreichen will. So, das wären jetzt erstmal die Themen, die uns als erstes so vorliegen.
Es klingt ja nach sehr viel Stoff und ich würde jetzt gern mal eine Umfrage starten hier unter den Teilnehmern, mal wie die im Moment die Lage einschätzen, welche Perspektive sie der Weiterentwicklung geben, ja, ohne jetzt in Einzelthemen einzusteigen, da kommen wir drauf zurück. Dazu müssten Sie bitte mal über den QR-Code da oben sich in dieses Mentimeter einschalten und dann mal die Frage beantworten, die lautet, wie wird sich die Tierhaltung in Deutschland weiterentwickeln? Wird sie sich wieder erholen? Wird sie weiter sinken? Bleibt sie auf dem momentanen Niveau oder Sie haben keine Meinung? Was ist sozusagen hier, das ist ja schon repräsentativ hier, wenn wir hier im Saal sind. Na, da sind wir, da gehen wir schon. Also das ist schon ein eindeutiger Trend. Also die Entwicklung wird sehr pessimistisch gesehen. Was setzen Sie dem entgegen, wenn ich jetzt so ein großes Programm von Ihnen sehe, wo man vielleicht den Eindruck hat, schaffen die das überhaupt in den nächsten 4 Jahren?
Ich darf ja provokant mal äußern, fürs Klima ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen reduziert wird. Aber das ist eine Provokation, die ich jetzt hier, glaube ich, auf der DVT jetzt nicht hochbringen will.
Ja, da können wir gleich Fragen aus dem Publikum kriegen.
Alles gut. Ja. Ich bin absolut dafür, dass wir Tierhaltung brauchen. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft und wir brauchen auch eine Wertschöpfung im ländlichen Raum. Und ich bin sicher, dass man das mit vernünftiger Tierhaltung nur schaffen kann. Und wenn wir da den Landwirten wirklich auch eine Planungssicherheit geben können, dann wäre das das, was wir erreichen können. Wir können jetzt niemandem wirklich zuraten, da praktisch in Sachen einzusteigen, die vielleicht nicht mehr so ideal ist. Aber wir haben einen Selbstversorgungsgrad, der ist nicht bei vielen Fleischarten nicht auf 100%. Und da müssen wir schon gucken. Ich möchte, dass wir deutsche Ernährung mit deutschem Fleisch sicherstellen. Also diese 5x D wäre für mich eigentlich der Idealzustand. Denn dann wissen wir auch, wie die Tiere gehalten werden. Dann wissen wir auch, wie die Nährstoffkreisläufe sind. Das wäre für mich eigentlich die richtige Lösung.
Ja. Was sagen Sie jetzt den Skeptikern, die sagen, das wird alles weniger werden? Aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Regierung, der Regierungskoalition, warum kann man trotzdem Hoffnung schöpfen?
Weil wir da nicht den Abgesang erleben sollen, sondern wir haben schon die Herausforderung, dass wir das in Deutschland machen. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir eine Perspektive, also es gibt bei vielen Hofübernahmen jetzt so Diskussionen, lohnt sich das für meinen Nachfolger überhaupt nochmal einzusteigen in das? Und wir haben auch eine reduzierte Inanspruchnahme dieser Bundesinitiative für den Stallumbau. Die Erklärung dazu war, dass es praktisch nur für ein jahresweise Zugeständnis immer gab, dass diese konsumtiven Kosten mehr oder weniger auch erstattet wurden, dass also mehr Aufwand verbunden war und dann natürlich eigentlich der Ausgleich stattfinden sollte. Und wenn wir das nicht hinkriegen, da eine Planungssicherheit oder irgendwie eine Verlässlichkeit darzustellen, dann wird es schon schwierig.
Jetzt würde ich gerne nochmal eine neue Frage nehmen. Ja? Das ist die Frage über die Tierernährung der Zukunft. Welche Themen sollten mehr Raum einnehmen? Sie haben ja jetzt eine Liste eben vorgetragen, was Sie sozusagen jetzt als Koalition beschlossen haben und jetzt vor der Brust haben in der nächsten Zeit. Und ich würde das gerne mal spiegeln wollen mit dem, was hier aus dem Publikum an Themen priorisiert würde. Da müssen wir jetzt mal in die nächste Frage gehen. Ah, die kommen schon. Okay, Sie sehen jetzt, müssen wir einmal vielleicht mal schauen, was da so steht an Themen. Welche Themen sollten mehr Raum einnehmen? Da haben wir jetzt hier Versorgungssicherheit, Bürokratieabbau ist ganz groß, Nachhaltigkeit, Digitalisierung haben Sie schon angesprochen. Das Thema Versorgungssicherheit kommt bei Ihnen nicht. Planungssicherheit steht hier. Ja, Effizienzsteigerung. Aber ich glaube, im Mittelpunkt steht immer wieder das Thema Bürokratieabbau, Versorgungssicherheit. Aber Nachhaltigkeit hat auch eine große Rolle. Jetzt haben Sie ja eine Menge Dinge vorgeschlagen, bei denen habe ich fast den Eindruck, da sind weitere Verordnungen und Gesetze. Würden Sie das so bestätigen? Oder? Also eigentlich ist ja die Forderung Abbau.
In meiner Zeit als Amtstierärztin, das ist jetzt schon eine Weile her, da hatten wir mal so ein Tool, wo man praktisch gesetzliche Vorgaben mit einem, wie soll ich sagen, kann wegfallen, kann Schriftform wegfallen. Da habe ich mich sehr mit beschäftigt, weil ich da sehr viele Sachen wirklich überflüssig fand. Und man muss davon ausgehen, dass Deutschland ein Staat ist, der immer jeden Einzelfall möglichst rechtssicher abbilden will. Und das ist vielleicht auch zu viel. Für mich wäre mehr Vertrauen in die Leute, die sich mit dem Thema auskennen und dieses machen. Und ich wäre dann eher so, dass ich sage, wenn dann wirklich massive Verstöße oder bewusste Verstöße dagegen, dann kann man das vielleicht auch stärker bestrafen, als dass man so eine pauschale, wie soll ich sagen, gleich immer so eine in Frage stellen von dem, was man als Landwirt und Landwirtin macht. Also eher mehr Vertrauen den Leuten, die es tun, und dann wirklich mit weniger Bürokratie. Weil ich meine, sie wollen alle nicht permanent am Schreibtisch sitzen, und auch wir haben da nicht Lust. Und wir müssen auch die Masse an Daten verarbeiten. Sie werden die Behörden auch, wenn sie jeden Tag so 20 Meldungen kriegen zu jedem Betrieb, das ist nicht mehr bearbeitbar. Und KI wird uns dabei helfen, aber wir müssen das tatsächlich auf das Maß, was angemessen ist und was eine Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit.
Aber Sie sind jetzt nicht mit der Arbeitsgruppe hingegangen im Agrarbereich und dann haben eine Liste gemacht und rechts daneben so ein Feld kann weg.
Wir haben eine Arbeitsgruppe, die so ein bisschen diese Entbürokratisierung schafft. Bloß die ist jetzt, ich weiß nicht, ob die beim Agrarbereich schon angekommen sind. Also das wird auch vor allen Dingen in den Ministerien. Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten, wir als Politiker machen sehr wenig Bürokratieabbau. Das ist tatsächlich die Verwaltung, die uns was vorgeben, und wir können dann nur eingreifen, dass sie nicht übertreiben sollen. Aber wirklich die Verordnung als solche schreiben die Verwaltung, und wir schauen dann politisch drauf und bearbeiten dann.
Also dann lege ich jetzt mal nach und sage, sind Sie eigentlich überhaupt handlungsfähig oder sind Sie überhaupt in der Lage, irgendwas umzusetzen, oder sitzen da Tausende von Beamten im Ministerium? Ein paar haben hier hinten gesessen, die sind schon vorsichtshalber gegangen, weil die wieder was schreiben müssen. Ja? Sind sie eigentlich machtlos, weil da ein Riesenapparat sitzt, der doch tut, was er will, und wir eigentlich ja schon wieder auf die nächste Regierung warten können?
Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz wird uns zeigen, wie es wirklich ist, wie die Machtverhältnisse sind, weil es kommt kein Gesetz, geht so aus dem Bundestag heraus, wie es reingekommen ist, und wir können natürlich darauf einwirken, wie das gemacht wird. Also ich habe ja das Verbändepapier zum Umbau mir gut durchgelesen. Wir haben auch schon Papiere praktisch unter uns Politikern erarbeitet, daraus einfach eine vernünftige Basis für die den Gesetzentwurf oder die Evaluierung des Gesetzes zu schaffen. Das ist das Ziel.
Wenn man jetzt zum Beispiel die Forderung aus der Wirtschaft sieht, was das Tierhaltungskennzeichnung betrifft, ich sagen wir mal, will dem Präsidenten auf keinen Fall widersprechen, wenn er sagt, am liebsten weg. Ja? Aber gibt es oder... Das ist ja auch eine Vertrauensfrage gegenüber der Wirtschaft, dass sie das selber organisieren kann. Wo hakt es? Ja? Können Sie als Politiker sozusagen nicht so stark sein gegenüber dem vielleicht Wähler oder wer es auch immer ist, deutlich zu machen für Vertrauen der Wirtschaft, dass sie das umgesetzt hat? Wo hakt es an welcher Stelle?
Es hakt nicht. Wir haben heute Morgen wirklich noch mal intensiv dazu gesprochen. Wir sind im laufenden Prozess. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo tatsächlich die Kristallpunkte sind, wo wir vielleicht gar nicht zusammenkommen. Wir sind in der Koalition gestartet. Wir werden uns das anschauen. Wir haben natürlich innerhalb unserer Fraktion noch unterschiedliche Ansichten. Auch die CSU, CDU sind nicht bei allem eindeutig einer Meinung. Das müssen wir jetzt schaffen, da irgendwie abzubilden. Denn ich meine, die Begriffe Downgrading oder auch ausländische Ware, das ist noch nicht bis zu Ende definiert. Das müssen wir lösen.
Ja, jetzt sind Sie so ein bisschen nebulös, aber haben Sie Hoffnung? Oder?
Ja, klar habe ich Hoffnung. Wir müssen, also für mich ist jetzt ein Möglichkeitsfenster offen, und wenn wir das jetzt nicht schaffen, daraus ein vernünftiges, praktikables System zu entwickeln, dann können wir es vielleicht wirklich lassen. Wir machen
zum Beispiel Downgrading ist ja was ganz Einfaches. Ware, die man nicht auf dem einen Level verkaufen kann, den kann man doch auf den niedrigeren sozusagen Level.
Dann haben,
was ist das Schwierige dabei?
Da gibt es juristische Gutachten dazu, die das sagen, das wäre eine Verbrauchertäuschung. Ich sag mal, wenn ich als Verbraucher getäuscht werde, lasse ich eine bessere Qualität, aber es, da wird nicht mit Qualität verbunden, das Haltungskennzeichen. Das ist ja nur eine Transparenz über die Haltungsbedingungen. Also da können wir, glaube ich, 2 Stunden über dieses Thema diskutieren. Ich bin bei Ihnen, aber es gibt Juristen, die das anders sehen und ich versuche gerade, die zu überzeugen.
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Okay, gut. Also das vernehme ich mit Wohlwollen, dass Sie die versuchen zu überzeugen. Meistens ist es ja auch so, dass man 2 Juristen mit 3 Meinungen hat. Insofern haben Sie dafür ja Spielraum. Ja? Also ich will aber auch hier gerne ins Publikum reinfragen. Bitte machen Sie sich bemerkbar, heben Sie die Hand. Wir haben hier am Rand, oder Michael Lüke geht zu Ihnen. Oder am Rand steht auch jemand mit dem Mikrofon. Da hinten in der Ecke haben wir eine Frage. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihre Institution oder Firma.
Jürgen Hartmann, Megatierernährung. Ich hätte gerne gewusst, es gab mal eine Zukunftskommission Landwirtschaft. Da sind auch Ergebnisse rausgekommen in Übereinstimmung mit Wirtschaft und Gesellschaft und Politik. Warum werden diese gewonnenen Erkenntnisse, wo es einen gesellschaftlichen Konsens zum Umbau der Landwirtschaft gegeben hat, nicht von dieser Regierung umgesetzt? Dass die Vorgängerregierung das nicht getan hat, kann ich nachvollziehen. Das mag parteipolitische Gründe haben, aber jetzt ist die Partei, die dieses Pamphlet in Auftrag gegeben hat, mit in Regierungsverantwortung. Und ich verstehe nicht, warum man, so wie Sie das beschrieben haben, an vielen Stellen kleinere Baustellen aufmacht, die immer wieder versucht zu stopfen, wenn man ein ganzes Konzept hat, das gesellschaftsfähig gewesen ist und das nicht umgesetzt wird.
Vielen Dank für die Frage. Wenn ich mir jetzt wünschen dürfte, hätte ich mir genau diese Frage auch gewünscht. Ich habe die 2 Koalitionsverhandlungen bei der letzten Regierung jetzt mitgemacht. Ich habe auch eine Präambel geschrieben, wo ich drin formuliert habe, dass wir auf die Ergebnisse der Zukunftskommission uns wirklich berufen müssen, weil da in einem mehrmonatigen strukturierten Prozess mit verschiedenen Stakeholdern einfach so ein Kompromiss irgendwie gefunden wurde. Nicht alles ausdefiniert, aber doch schon große Linien. Das ist mir nicht gelungen. Warum? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie haben es vielleicht schon vielleicht erklärt mit der Partei, die beim letzten Mal in der Ampel dabei war. Beim diesmaligen Koalitionsvertrag war es wieder der Versuch, das einzubringen. Da wurde mir aber gesagt, das ist doch so alt, was willst du denn damit? Ich sage, wir können in diesen 2 Wochen Koalitionsverhandlungen, wo wir das alles versuchen, auch abzubilden, nicht das ersetzen, was da wirklich in einer großen Abstimmung so mit unterschiedlichen Interessensverbänden gemacht wird. Also an mir lag es weder beim letzten Mal noch diesmal. Ich bin absolut Vertreter dafür. Und wir sehen auch, dass die Ergebnisse gut waren, weil dieser europäische Strategieprozess ja im Prinzip auch von Herrn Strohschneider jetzt wieder weitergeführt worden ist. Also das ist für mich die einzige Lösung, dass man Interessensausgleich damit Kompromissen schafft.
Ja, gut. Weitere Fragen? Das war noch eine Frage auf meinen Zettel. Ne? Insofern, das ist, glaube ich, schon eine sehr wichtige Frage, die wir immer wieder stellen, weil es ja hier links, Herr Hennies.
Ja, schönen Dank, Frau Dr. Kersten, dass Sie sich da zur Zukunftskommission bekannt haben, weil ich war ja dabei bei der letzten und da steht drin, ein wirtschaftsgetragenes System im Bereich der Haltungskennzeichnung einzuführen. Ja, da warten wir jetzt genau drauf.
Ja, klare Ansage, ne?
Ich nehme es mit.
Dann frage ich mal weiter. Sie haben jetzt eine Reihe von Punkten, eine große Liste gemacht, ja? Es gibt jetzt im Moment viele, viele Aufgaben. In welcher Priorität arbeiten Sie die jetzt ab? Was steht aktuell an? Was soll aktuell beschlossen werden? Und glauben Sie, dass Sie da die entsprechende Akzeptanz auch für finden werden?
Na, wie schon gesagt, aktuell ist das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz und das Düngegesetz sind die 2 drängendsten Sachen. Wir haben natürlich auch über den Weinbau müssen wir uns unterhalten, über die nächste Förderperiode in der GAP müssen wir uns unterhalten. Das sind die so ein bisschen mit. Und wir müssen auch uns ans Tierschutzgesetz, wir haben ja verschiedene Punkte im Koalitionsvertrag, wo wir da abbilden, was wir im Tierschutzgesetz ändern wollen. Das ist eben auch ein großes Thema, was wir da machen. Und was wir natürlich auch eigentlich vorhaben, ist so ein bisschen auf die Ernährung. Wir hatten ja einen Bürgerrat für Ernährung und der ist auch nicht so, oder andersrum, da sind Ergebnisse vorgekommen, die jetzt auch nicht so umgesetzt worden sind bisher. Da fehlt auch das Geld, weil ein kostenloses Mittagessen in Schulen und Kindergärten, das ist nicht darstellbar. Aber das ist eine Debatte, dass wir schon unsere Kinder und so besser oder gesünder ernähren müssten, um auch Gesundheitskosten in Zukunft zu vermeiden.
Das greift auch nochmal ein Thema auf, was hier auch zu finden ist, gar nicht so mal so klein, Aufklärung. Nämlich die Frage, was wird dazu beigetragen, aufzuklären? Ich habe da ein schönes Beispiel im Instagram von Herrn Söder, Markus Söder, der sich immer mit Bockwürsten und also ziemlich viel Fleisch auf jeden Fall immer zeigt, wenn er auf Tour ist und offensichtlich für Fleischwerbung. Ist das sozusagen auch die Strategie der SPD oder wie gehen Sie das an?
Ich glaube, Sie werden keinen SPD-Politiker auf dem Instagram-Account, zumindest keinen bedeutenden SPD-Politiker, der jetzt so mit Hotdogs und irgendwelchen Sachen extrem Werbung macht. Da sind Sie wahrscheinlich eher ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch immer in Erinnerung an Herrn Söder. Möglicherweise ist es nicht unsere Wesensart, dann mit vollem Mund zu sprechen. Ich kann es nicht sagen, aber ich denke, dass wir schon in der SPD eine große Mehrheit dafür haben, dass wir Fleisch als Bestandteil der Ernährung wertschätzen. Da ist also, wir sind jetzt keine absolute Veganer- oder Vegetarierpartei.
Ja, also es geht mir dann um die Aufklärung. Sie haben auch eben mal darüber gesprochen, dass wir es wieder schön wäre, Schulernährung wieder kostenlos zu machen. Das ist ja auch Teil der Aufklärung. Also junge Menschen, Familien damit zu konfrontieren, gesundes Obst ist eine prima Sache. Mhm. Muss ja jetzt nicht jeder ein Schnitzel zum Mittagessen in der Schule bekommen, aber allein die Tatsache, die Themen Schulmilch haben wir ja auch gehabt, ne? Ist ja heute alles nicht mehr en vogue, das wird auch kritisch gesehen und wird auch als schlechte Ernährung tatsächlich in den Schulen bezeichnet. Das ist ja das Thema, kann man da nicht mehr machen, können Sie da, wenn man jetzt mal den Ernährungsteil der Regierung nimmt, ne? Mehr machen, da hat man jetzt auch noch gar nichts von gehört.
Nein, das ist auch noch nicht so auf der ersten Prioritätenliste, weil wir tatsächlich, Bildungspolitik ist Ländersache und dann können wir immer nur als Bund reingehen, wenn wir meinen, dass wir eine bestimmte Stoßrichtung verfolgen. Und wir haben jetzt Projekte für Ist dich fit, das ist auch in meinem Wahlkreis erfolgreich angelaufen, wo wir praktisch mit verschiedenen Schulen und Kantinen und Leuten, Caterern zusammen irgendwie versuchen, die Kinder auch mit einer gesunden Ernährung irgendwie heranzubringen und auch die Eltern mitzubringen und zu gucken, was sie eigentlich essen wollen. Also wir können jetzt nicht so vorgegebene Sachen, DGE-Empfehlungen, den Montag bis Freitag. Wir müssen schon schauen, was auch Kinder gerne essen und damit eine vernünftige Mischung hinzukriegen. Ich hoffe, dass dieses Pilotprojekt wird jetzt nächste Woche Mittwoch nochmal richtig gestartet. Dann werde ich nächstes Jahr kann ich Ihnen da was von erzählen.
Ah, Sie wollen wieder eingeladen werden. Das machen wir natürlich unter der Voraussetzung, dass wir in der Zwischenzeit auch Ergebnisse haben, gute Ergebnisse, sage ich jetzt mal. Was haben Sie sich vorgenommen, sag mal, innerhalb eines Jahres zu erreichen mit den politischen Maßnahmen? Kann man da schon einen Ruck spüren? Also die Dieselrückvergütung, das kann man ja ganz locker in der Geldbörse spüren. Aber es gibt ja auch noch andere Fragen. Also wenn ich jetzt Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, haben Sie auch gesagt, da muss eigentlich bis März was auf dem Tisch. Ja? Alles andere wäre ja immer wieder deprimierend, enttäuschend. Haben Sie da klare Ziele zusammen? Nicht nur Sie in der SPD, sondern auch gemeinsam. Ich stelle mir vor, Sie sitzen jetzt sehr viel häufiger zusammen oder häufig zusammen und definieren die Ziele gemeinsam.
Das machen wir und ich bin da auch, sage ich mal, unserem Minister sehr dankbar, dass er uns wirklich immer beteiligt, frühzeitig beteiligt. Manchmal ist es vielleicht ein Tag zu spät. Also ich habe das Dienstagmorgen erst gehört, dass das Bundesprogramm eingestellt wird und dann können Sie nicht mehr reagieren, weil das im Haushaltsausschuss dann schon durch ist. Ich würde mir also wünschen, dass wir diesen Prozess, diesen Austausch weiter fortsetzen und dass wir dann zu diesem gesamtgesellschaftlichen Zusammenwirken zu kommen. Und wir müssen schon sagen, dass wir auch die GAP als wichtigstes Mittel so nutzen müssen, dass gesellschaftliche Leistung auch gesellschaftlich honoriert wird und dass die Landwirte einfach auch von dem, was sie da machen, für die Gesellschaft auch angemessen leben können. Also vernünftige Honorierung von gesellschaftlichen Leistungen.
So, ich gehe jetzt noch mal ein letztes Mal in die Runde, bevor ich meine Abschlussfrage stelle. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben hier heute sozusagen einen Regierungsvertreter. Sie sind nicht in der Regierung, aber Sie sind ein wichtiger Teil, glaube ich, für die agrarpolitischen Entscheidungen. Nur zu. Da ist noch eine Frage da hinten. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen. Herr Hennis, Sie kommen noch mal dran. Kein Problem. Die Bauern haben immer das Wort oder bekommen das Wort.
Ja.
Entschuldigung, erst da hinten.
Ja, guten Tag. Manfred Böhmer ist mein Name von der Firma Jürgens Produktions- und Handelsgesellschaft. Wir sehen da oben auf dem Slide ja ein Schlagwort, ich nenne es mal ganz, ganz oft in der Politik genannt, Stichwort Bürokratieabbau. Was plant die Bundesregierung konkret und in welchem Zeitfenster mit Blick auf Gesetzgebung die gesamte Agrar- und Lebensmittelwirtschaft betreffend? Und des Weiteren, wie weit wird sie sich in Brüssel für eine Harmonisierung der Umsetzung der geltenden rechtlichen EU-Rahmengesetzgebung, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich, wie wir heute ja schon gehört haben, von dem Referenten sehr, sehr unterschiedlich erfolgt. Wir erwarten einfach auch politisch gesehen von der Bundesregierung, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU haben. Was planen Sie da konkret?
Ja, danke. Vielen Dank für die Frage, hätte Olaf Scholz jetzt gesagt, aber es ist so, dass ich nicht in der Regierung bin und ich kann diese Frage, wie wir das praktisch auf die Kommission, wie wir da einwirken können, um praktisch gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, kann ich nicht beantworten. Ich denke, wir sind dann in dieser, wenn wir jetzt mit der EU-Kommission reden, da sind wir nur 4 Leute aus Deutschland plus Leute aus dem Ministerium. Ich werde mir diese Frage mitnehmen, weil das genau das ist, was uns eigentlich alle betrifft. Diese andere Frage mit Bürokratieabbau, da ist es schon so, dass wir, wenn ich mir jetzt anschaue, wie diese Tierhaltungskennzeichnungs, der Entwurf da ist, ich habe sehr viel auch selber Verordnungen oder Erlasse und sowas gemacht. Ich möchte das simpler machen. Ich möchte einfach das durchs Rost fallen lassen und das, was oben bleibt und was sinnvoll ist, würde ich gerne mitnehmen. Und das, was einfach weg kann. Aber wir müssen immer das schauen, dass das irgendwie eine Gerechtigkeit dennoch möglich ist und dass jeder sich darauf verlassen kann. Und das ist nicht so einfach, das ist nicht unterkomplex, sondern da müssen wir einfach auch wirklich den Leuten, die das erstellen, auch die Chance geben, praktisch sich so abzusichern, dass sie nicht gegen EU-Recht verstoßen. Und sie sagen natürlich, es ist da die großen Richtlinien kommen von dort und da in dem Rahmen müssen wir uns bewegen.
Jetzt kommt der Vizepräsident des Bauernverbands.
Ja, dann da muss ich dann doch nochmal nachfragen, etwas gezielter. Also Bürokratieabbau heißt ja vor allem Regulierungsabbau, weil sonst funktioniert es nicht. In Klammern wieder ZKL 2.0. Aber wie wollen Sie das umsetzen? Wir haben zurzeit einen erheblichen Investitionsstau in der Landwirtschaft. 15 Jahre etwa bei einer Sauenhaltung, 10 Jahre im Geflügelbereich, 5 Jahre in der Milchviehhaltung, wo nicht viel mehr viel passiert ist. Wir brauchen aber modernere Ställe, sonst hört irgendwann die Produktion ganz auf. Und das heißt, wir brauchen ein anderes Bau- und Umweltrecht, damit wir Ställe wieder genehmigt bekommen. Das darf nicht 5 Jahre dauern, bis Sie eine Stallgenehmigung bekommen. Und das haben wir in vielen Bereichen, dass es soweit ist. Und deswegen gehen die jungen Leute auch nicht mehr in die Betriebe, weil sie gar nicht bauen können, auch wenn sie wollen. Und deswegen, wir brauchen Veränderungen im Baurecht, wir brauchen Emissionsrecht, Anpassung, dass das wieder praktikabel wird. Und das brauchen wir schnell. Und da würde ich mich doch interessieren, wie gerade die SPD, die das Umweltministerium besetzt, das erreichen will.
Ich habe heute Morgen mit Staatssekretärin Frau Breher darüber gesprochen, das Paragraph 35. Im Prinzip da sagt er, Sie müssen, um dieses Stall für die Sauenhaltung, den Umbau zu machen, müssen Sie da so viel ändern. Ich werde, wenn Sie mich hier dann irgendwann doch weglassen, direkt auch wieder Termine vereinbaren, weil wir genau das hinkriegen wollen. Wir müssen also Umweltrecht und Baurecht an das, was wir vorhaben, im Tierhaltungsbereich irgendwie abgleichen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil Sie wissen auch, wenn wir das nicht rechtssicher machen, es gibt sehr viele NGOs, die sich dann damit, sie verbieten auch Bio-Hähnchenställe, wenn sie irgendwo eine Lücke finden. Das heißt, wir müssen schon das so machen, dass es dann rechtsgerecht oder rechtskonform ist. So können wir das nur umgestalten, weil sonst hilft es niemandem, wenn er von der Behörde eine Baugenehmigung bekommt und die dann von der NGO beklagt wird und dann angehalten wird. Rechtskonforme Umsetzung der möglichen Sachen.
So, jetzt muss ich auch mit Blick auf Ihre Zeit die Runde abschließen und würde aber gerne nochmal doch eine versöhnliche Abschlussfrage an Sie stellen. Was erwarten Sie von uns für Ihre Regierungszeit jetzt? Jetzt sagen Sie was Gutes, bitte.
Also wir haben ja das schon von dem Vorredner auch gehört, immer positiv abschließen. Also ich erwarte von Ihnen allen, dass Sie das so ein bisschen uns eine Chance geben da und nicht alles vielleicht negativ gleich kommentieren, sondern uns schon auch die Möglichkeit geben, das, was wir an großen Zielsetzungen formuliert haben, dass wir da diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt darstellen können. Und ich muss vielleicht auch einmal sagen, alle Landwirte untereinander sind sich schon nicht einig, aber wenn Sie dann die Masse von anderen Menschen noch dazu nehmen, dann können Sie immer davon ausgehen, dass es Leute gibt, die eine andere Meinung haben als Sie. Und wenn Sie davon ausgehen, dass man dann reden muss, um sich nicht in irgendwelchen Verhetzungsdebatten zu verlieren, das wäre für mich sehr hilfreich, positiv übereinander reden, uns eine Chance geben und dann tatsächlich auch einfordern von uns, dass wir tätig werden. Und ich werde mich sehr bemühen.
Danke, das ist doch mal ein Applaus wert. Nee, Moment. Ich muss Ihnen schon noch ein Abschlusswort sagen. Also ich finde, ich möchte jetzt hier auch mal festhalten, im Namen derjenigen, die sich da auch besonders engagieren, Wir freuen uns, dass wir eine sehr offene Politik jetzt vorfinden, dass wir Gespräche führen können. Da kann ich jetzt nicht für die anderen sprechen, das müssen die selbst tun. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man offen miteinander redet, was anhört. Man kann das nicht immer alles umsetzen, da haben Sie natürlich vollkommen recht, das wissen wir auch alle. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir da auf Fakten basiert Entscheidungen treffen. Da stecken immer auch Emotionen drin, das wissen wir und das müssen Sie auch mitvertreten. Und da wünschen wir Ihnen für Ihre Arbeit, für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre alles Gute und dass diese Koalition erfolgreich 4 Jahre durchhält. Das wünschen wir Ihnen.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank nochmal für Ihr Kommen. Und weiterhin viel Erfolg jetzt für die Arbeit und die Themen, die anstehen. Vielen Dank nochmal.
Das war die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann wird unser Gast Lars Ruschmeier sein, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. Also, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.